SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Flix gehört zu der Top-Liga der deutschen Comiczeichner und hat auch international den Durchbruch geschafft. Gleich sein erster Comic-Held wurde vor über 20 Jahren in mehrere Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seitdem zeichnet Flix regelmäßig Comic-Strips für große Zeitungen wie etwa die FAZ, den Tagesspiegel oder das Kindermagazin Dein Spiegel. Und seine Comics über Literaturklassiker wie Faust oder Don Quixote werden in Schulen gelesen. Als erster Deutscher überhaupt durfte er einen Comic-Klassiker wie Spirou zeichnen. Und jetzt hat er die Ausstellung Uderzo von Asterix bis Zaubertrank in Berlin gestaltet. Und den Grundstein für diese unglaubliche und tolle Karriere hat er ein Stück weit auch in Brücken gelegt. Umso mehr freue ich mich, dass er heute mein Gast bei SR3 aus dem Leben ist. Hallo Flix, schön, dass du mein Gast bist.
Na, aber gerne doch. Hallo.
Über deine besondere Beziehung zu Saarbrücken unterhalten wir uns später noch ein bisschen ausführlicher. Aber zu Beginn, lass uns ja bei dieser besonderen Ehre bleiben, die dir als Comiczeichner zuteil geworden ist. Du durftest die Ausstellung Uderzo von Asterix bis Zaubertrank kuratieren, die aktuell im Museum für Kommunikation in Berlin zu sehen ist. Mehr geht wahrscheinlich nicht für einen Asterix-Fan wie dich.
Nee, das ist tatsächlich schon wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Also nicht nur so eine Ausstellung machen zu dürfen, sondern vielmehr mit diesen Werken arbeiten zu dürfen. Also die Zeichnung von Uderzo mal live zu sehen, ohne Glas dazwischen, die in die Hand zu nehmen, auszuwählen, was stellt man zusammen, das ist unglaublich.
Das glaube ich dir. Flix und Asterix passen ja auch schon vom Namen, zumindest von der Endung, irgendwie gut zusammen.
Das stimmt, auch das noch. Also es war ein Zeichen von vornherein.
Wie kam es dazu, dass du diese Ausstellung über Uderzo gestalten durftest?
Also es gab ja schon mal vor 3 Jahren in Paris im Museo Bayol eine große Uderzo-Werkschau, auch so die erste. Und die Macherin, also die Tochter von Albert Uderzo, Sylvie Uderzo, dachte dann, sie würde die gerne noch woanders zeigen und ist dann selber auf die Suche nach einem Museum gegangen, was ihr gefallen würde oder was auch ihrem Vater gefallen könnte. Und dann stand sie eines Tages in Berlin im Museum für Kommunikation unten an der Kasse und sagte, boah, das ist richtig toll hier. Das sind wunderschöne Räume. Hier würde ich gerne die Ausstellung machen. Und als die Museumsleitung merkte, wer da ist und sagte, ja, ich würde gerne hier eine Ausstellung machen, über mir so, waren die sich nicht sicher, ob das eine versteckte Kamera war. Kam der Erstkontakt zustande und man freute sich im Museum für Kommunikation sehr über dieses Angebot. Aber da die natürlich Ahnung von Kommunikation haben, aber nicht zwangsläufig so viel von Comic, haben die sich überlegt, wen haben wir denn in Berlin, der sich mit franco-belgischen Klassikern ein bisschen mehr auskennt als wir? Und da kamen sie dann auf mich.
Klar, du kennst dich sehr gut aus mit den franco-belgischen Comics, nicht nur, weil du sie als Kind gelesen hast, wie viele von uns, sondern eben, weil du auch die Ehre hattest, einen Spirou-Comic, der ein Klassiker in diesem Raum ist und auch Kult ist in Frankreich und Belgien, zeichnen durftest. Aber wenn wir nochmal bei Asterix bleiben, alle kennen ja Asterix, 400 Millionen Comic-Alben, seine Abenteuer wurden bis heute weltweit verkauft, ein großer Teil davon auch in Deutschland. Die Deutschen und Deutschland lieben Asterix wie die Franzosen und Frankreich. Wo kommt es her, diese Liebe zu Asterix bei uns?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil Asterix ist ja so, also ich bin in Westdeutschland groß geworden und da ist Asterix so der gute Comic gewesen in den späten 70ern. Das war so der Comic, der erlaubt war, der kein Schmutz war, kein Schund war, sondern ich glaube, dass diese Mischung aus guter Zugänglichkeit, also es war relativ leicht zu lesen, gleichzeitig hatte es was Kulturelles, also man lernte verschiedene Länder auch über Klischees oder eben verschiedene Darstellungen kennen. Es hatte einen historischen Bezug und dann waren da noch lateinische Sprüche drin. Also ich glaube, das hat so eine Tür in so ein bildungsbürgerliches Milieu geöffnet, was vorher kein anderer Comic gemacht hat. Und es ist mit so wie mit so vielen. Also diese erste Liebe, die hält dann doch ganz schön lange.
Ja, lange waren ja Comics auch in Deutschland irgendwie als Schund verrufen.
Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, wir hatten nach dem Krieg in Deutschland noch Bücherverbrennungen mit Comics, also wo Kinder in den 50er Jahren aufgefordert wurden, ihre Comics einzutauschen gegen richtige Literatur, also Bücher ohne Bilder, mit nur Text. Und dann wurden diese Comics gesammelt und öffentlich in Tonnen verbrannt. Also mein Vater hat das noch miterlebt. Das ist völliger Wahnsinn. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber diese Bilder, also dieser Umgang mit diesem Teil der Kultur, der auch geprägt war durch das Dritte Reich, das bleibt hängen. Also auch so auf so einer emotionalen Ebene. Dann geht man da nicht mehr so unbefangen ran. Und ich habe so das Gefühl, wir hinken gerade Frankreich so eine Generation hinterher, was die Selbstverständnis oder den normalen Umgang mit Comics angeht.
In Frankreich haben ja Comics einen ganz anderen Stellenwert, also werden als neunte Kunst auch bezeichnet. Wo kommt es her, dass gerade in Frankreich oder auch in Belgien Comics diesen anderen Stellenwert haben?
Auch da muss man in die Geschichte reingreifen. Also ich glaube tatsächlich, dass bei uns das Dritte Reich viel kaputt gemacht hat und dass viele Künstler, die eben in diese Richtung gearbeitet haben, die wir auch vorher in Deutschland hatten, so Leute wie Lionel Feilinger oder die Zeichner zum Beispiel von den Katzenjammer-Kids, die sind dann einfach ausgewandert. Ein Teil vorher in den USA, dann im Krieg sind noch mehr ausgewandert und viel von unserem kulturellen Leben haben wir darüber verloren. Die Zeichnung, die Bildgeschichte war dann so, das, was die Alliierten, die Feinde benutzt haben als Propaganda, das wollte man hier nicht, da musste man sich abgrenzen. Und so ist eigentlich diese Linie bei uns unterbrochen worden, die in Frankreich und Belgien, naja, historisch unberührt fortgeflossen ist.
Wenn wir nochmal zu Asterix kommen, wann bist du das erste Mal mit Asterix und den Asterix-Comics in Berührung gekommen? Erinnerst du dich da noch dran?
Super früh, also da war ich so 4, vielleicht 5 und da habe ich die Comic-Alben von Asterix im Bücherregal meiner Eltern entdeckt. Also das waren die einzigen Comics, die sie hatten. Ich glaube, neben so einer illustrierten Ausgabe von Wilhelm Busch, was man ja auch als frühes Comicwerk zählen kann, aber da stand Asterix und ich war fasziniert und habe gleichzeitig aber auch so eine kindliche Hybris dabei gehabt. Da habe ich gedacht, da mache ich was dazu, da ergänze ich noch was. Habe meine Filzstifte geholt, reingemalt und meine Mutter ist ausgeflippt, aber nicht, weil ich so schön gezeichnet habe.
Für die Ausstellung bist du extra auch nach Paris in das Atelier von Uderzo gereist, um zu schauen, was man noch ausstellen könnte von all dem, was es dort zu finden gibt. Wie war das für dich, die Originalzeichnungen, Skizzen und ja auch die Arbeiten von Uderzo auf einmal selbst in der Hand haben zu dürfen?
Also das war wirklich eins der Highlights in meiner beruflichen Karriere, kann ich wirklich sagen. Wir hatten das große Glück, dass der Kontakt zu Sylvie Uderzo, also seiner Tochter, ziemlich gut war und sie Bock hatte, diese Ausstellung zu machen. Wir haben vorher immer nur so über Zoom miteinander gesprochen und so Ideen ausgetauscht, wie das Ganze sein könnte. Und dann sagte sie irgendwann, komm doch mal nach Paris, dann können wir uns die Sachen angucken. Und das lässt man sich natürlich nicht zweimal sagen.
Klar. Wie müssen wir uns das Atelier von ihm vorstellen? Ist es mehr oder weniger noch so, wie es war auch? Er ist vor 4 Jahren oder 5 Jahren jetzt bald gestorben.
Vor 5 Jahren ist er verstorben und das Atelier sieht noch genau so aus, als wäre er gerade mal auf dem Balkon eine rauchen. Also die Tische stehen noch da. Er hat so, der Raum ist geprägt von 2 großen Schreibtischen, einer zum Zeichnen und einer für die Büroarbeit. Also er wechselte dann immer die Plätze, um jeweils in die andere Rolle zu schlüpfen. Drumherum volle Bücherregale mit allem, was irgendwie mit Asterix zu tun hat, aber auch mit Büchern, die er selber gut fand, die er als Inspiration genutzt hat. An den Wänden Zeichnungen, Originale, Geschenke von Kollegen und Kolleginnen, Geburtstagskarten, die Franquin gezeichnet hat. Also Auszeichnungen, Fotos mit Prominenten, die ihn getroffen haben, die alle Asterix-Fans sind. Und man taucht quasi in diesen Raum ein, in seine Aura, so als ob er gerade noch da gewesen wäre. Mhm.
Wahrscheinlich für einen Comiczeichner wie dich oder auch Asterix-Fan, wie wenn man in eine Schatzkammer reingucken darf oder stöbern darf.
Ja, so, beziehungsweise ich habe das einem Freund beschrieben, dass ich gesagt habe, stell dir vor, du bist Katholik, also richtig krass gläubiger Katholik und du wirst zum Papst nach Hause eingeladen. Darfst dich da umgucken. So ungefähr muss man sich das vorstellen.
Jetzt sind 130 Exponate in der Ausstellung in Berlin zu sehen. Was für ein Ausstellungsstück hat dich besonders beeindruckt?
Oh, da gibt es einige. Also im Grunde muss man echt sagen, alles ist toll da dran. Alles ist auch wirklich besonders, weil diese Menge von Exponaten und überhaupt Originale sind bisher nie außerhalb von Frankreich gezeigt worden. Das ist das allererste Mal und alleine damit schon eine kleine Sensation. Was mir persönlich besonders gut gefallen hat, sind ganz frühe Arbeiten. Also Sylvie zog dann irgendwann eine Schublade auf und sagte, guck mal hier, das holte sie dann alte Schulhefte von Albert Uderzo raus, wo er so reingeschrieben hat im Alter von ungefähr 8 Jahren. Und natürlich nicht nur geschrieben, sondern wie alle Kinder hat er auch rein gekritzelt. Mhm. Aber in seinem Fall ist das Wort Gekritzel halt eine absolute Untertreibung. Das sind wunderschöne Zeichnungen drin, sehr präzise ausgeführt, unter anderem von Fischen, die man sehen kann, wo er fast lebensechte Fische gezeichnet hat, die wiederum genau daran erinnern, was später im gallischen Dorf bei den Prügeleien sich die Dorfbewohner um die Ohren hauen. Also man findet überall in seinem Werk Bezüge zu dem, was später in Asterix zu schönster Blüte kommt.
Also das Talent konnte man damals schon sehen, was er offenbar hatte.
Ja, und das ist ganz irre. Also Sylvie erzählte zum Beispiel, dass als er da reingezeichnet hatte in die Hefte, sein Lehrer kam und ihn zum Direktor schickte. Und er natürlich große Sorge hatte, dass er jetzt geschimpft bekommt. Ja, waren ja auch durchaus noch andere Zeiten damals, wo künstlerische Extravaganz nicht immer von allen geschätzt wurde. Aber der Direktor schenkte ihm dann einen Tuschkasten, weil er gesehen hat, dass da so viel Talent ist, dass der Junge ein bisschen weitermachen kann. Und das war eine der ersten großen Auszeichnungen, die er in seinem Leben bekommen hat.
Nimm uns aber trotzdem mal mit in diese Ausstellung. Was gibt es da noch zu sehen?
Also, wir haben versucht, in dieser Ausstellung eine Reise durch sein Leben zu machen. Das Museum für Kommunikation hat die Möglichkeit, das auch wirklich darzustellen, indem wir über 3 Etagen die Sachen zeigen können. Unten im Erdgeschoss beginnt das Ganze mit einer Einführung mit den frühen Werken und seinen ersten Versuchen als Comiczeichner. Also er hat mit 14 schon angefangen, professionell zu veröffentlichen für eine Presseagentur, hat die ersten Serien, die sehr geprägt sind davon, dass sie an amerikanische Superhelden, also seine Vorbilder, ausgedrückt sind, wo er erste Serien gemacht hat, wo auch ein Captain Marvel, also durch die Welt fliegt. Es sind Anleihen an Superman dabei, aber sehr schnell wird's eigen. Sehr schnell kommen dann Serien auf, wo er Freundespaare losschickt, ungleiche Paare, was später auch an Asterix erinnert. Dann sehen wir später Zeichnungen, die er in seiner Militärzeit gemacht hat, also nach dem Krieg, wo das Zeichnen ihn davor bewahrt hat, wirklich Dienst an der Waffe leisten zu müssen, sondern eben mit dem Stift Plakate gestaltet hat, Werbung dafür gemacht hat, also einfach auch sehr präzise militärische Zeichnungen gemacht hat, bis es dann eben weitergeht über die ersten Serien, die mit René Goscinny zusammen gemacht hat, mit den er früh kennengelernt hat, die lange zusammengearbeitet haben, Goscinny als Texter, er als Zeichner, was dann am Ende eben über Opapa in Asterix gipfelt. Und Asterix ist das Herzstück der Ausstellung, oben im zweiten Stock, auch die meisten Platz gewidmet. Und wir haben es geschafft, wirklich zu jedem Album, was die beiden zusammen gemacht haben und auch die Alben, die Uderzo dann nach dem Tod von Goscinny noch gezeichnet hat, jeweils eine Seite oder mindestens eine Seite zeigen zu können.
Das klingt spannend für alle Asterix-Fans, aber nicht nur für die. Und wenn ich dich richtig verstehe, man kann ein bisschen mehr über Uderzo erfahren, also nicht nur über seine Asterix-Abenteuer und Geschichten.
Nein, es geht wirklich darüber hinaus. Asterix ist nur die Spitze des Eisberges. Darunter ist ganz viel mehr zu entdecken und wir haben die Möglichkeit, das hier zu zeigen.
Du hast Goscinny angesprochen, den Texter der Asterix-Geschichten. Von dem gibt es auch was zu sehen, seine Schreibmaschine, auf den er alle Asterix-Abenteuer, die von ihm getextet wurden, getippt hat, offenbar.
Ja. Also wir haben das große Glück, zum einen vom Schreibtisch von Uderzo die Stifte und die Pinsel und die Radiergummi und Bleistifte und so weiter zu zeigen, aber eben von Goscinny auch eine Original-Schreibmaschine und nicht nur das, sondern auch das Original der ersten Manuskriptseite vom ersten Asterix-Band. Also da, womit alles losgegangen ist. Es ist also nicht die Zeichnung war das erste, sondern wirklich dieses schreibmaschinengeschriebene Blatt, auf dem es oben links steht. Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien, nein, ein kleines Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.
Wie ehrfürchtig fasst man dann solche Dokumente und Papiere an? Hat man da Handschuhe an oder?
Auf jeden Fall. Also das muss sein. Wir haben das Ganze mit höchster museumskonservatorischer Rücksicht und auch das ist unsere Aufgabe, das ordentlich zu behandeln. Das sind wirklich Millionenwerte, die da an den Wänden hängen und die absolut einmalig sind. Also das muss man so behandeln und deswegen ist die Ausstellung auch begrenzt, einfach weil man diese Originale nicht dauerhaft dem UV-Licht aussetzen kann. Also die zerfallen irgendwann, gerade das Papier aus den frühen Zeiten ist anfällig dafür. Das ist einfach noch nicht diese Papierqualität, die wir heute mitunter haben. Da muss man wahnsinnig vorsichtig sein und sehr aufpassen, dass das als Wert und als Werk erhalten bleibt.
Flix, du hast uns schon ein bisschen erzählt, dass du ja für die Ausstellung zusammengearbeitet hast mit Sylvie Uderzo, also der Tochter von Albert Uderzo. Wie war die Zusammenarbeit und die Treffen mit ihr für dich?
Auch das war was ganz Besonderes, weil es ist ja jemand, den man nicht einfach so trifft und der die Arbeit von Albert Uderzo ihr Leben lang begleitet hat. Mhm. Also sie hat als kleines Mädchen schon auf seinem Schoß gesessen, mitunter selber auf dem Schreibtisch gezeichnet und die ist Vorbild für Figuren oder für eine Figur in der Serie. Es ist einfach eine Zeitzeugin allererster Güte und sich mit so jemandem darüber zu unterhalten, über einen der besten Zeichner des goldenen Comic-Zeitalters Europas, das ist schon nichts Alltägliches.
Das ist ja auch so ein Fun-Fact. Es gibt ja viele Fun-Facts auch in der Ausstellung, die ihr und du zusammengetragen hast. Für was für eine Figur ist sie Vorbild?
Für Sassine. Das ist in Streit um Asterix. Nee, Moment. Ich glaube, es sind die Lorbeeren des Cäsars. Da kommt so eine Familie, also Cäsar gibt einzelnen Legionären einen Teil Land in seinem Reich. Einem, der nicht so toll war, dem gibt er eben das gallische Dorf. Mhm. Der gibt das an den Wirt weiter, tauscht das ein gegen Wein. Und diese Familie zieht dann in dieses gallische Dorf, weil es ihnen ja jetzt gehört. Und da ist eine Tochter dabei, die permanent schlechte Laune hat. Und das ist Sylvie Uderzo. Wobei ich sagen kann, ich glaube, als Teenager war das vielleicht so, jetzt ist sie eine wunderbare, angenehme Frau, mit der man sehr, sehr viel Spaß haben.
Was hat sie noch so erzählt von ihrem Vater? Und hat sie auch dir gesagt, wie es war für sie, dass sie auch einer Figur in einem Asterix-Comic ihr Gesicht geliehen hat?
Ja, also das ist natürlich was ganz Besonderes und auch etwas, ist ja nicht nur, dass der Vater das macht, sondern auch, man ist ja dann auf einmal über Jahre und Jahrzehnte in diesem Werk zu sehen. Ihre Mutter war die Vorlage für Falberla, die schönste Frau des Dorfes. Und so hat sie viel mehr familiäre und persönliche Anknüpfungspunkte an all die Figuren, die uns so vertraut sind. Das ist schon was, ja, ich glaube, auch gar nicht so Einfaches, neben so einem Vater zu sein, der zum einen sehr viel arbeitet, wie sie erzählte. Also, dass er selbst im Urlaub eigentlich immer den Stift dabei hatte, um irgendwas zu entwerfen oder fertig zu machen oder zu erledigen. Also, man darf ja nicht vergessen, Comic zeichnen ist Marathon. Also, da sitzt man lange, bis dann alles fertig ist. Und diese Zeit muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Und gleichzeitig war Asterix für sie real. Also, sie erzählte auch, dass sie dann irgendwann in der Schule zurechtgewiesen wurde, ja, weil dann ging es natürlich um die Gallier, wie es früher war. Und sie erzählte, ja, da sind die Dörfer und da ist der Druide und ein Zaubertrank und so. Und irgendwann kam ihr Vater zu ihr und sagte zu ihr, Sylvie, Asterix gibt es nicht. Und das war für sie so ein Moment, erzählte sie, wie andere Eltern ihrem Kind sagen oder herausfinden, dass der Weihnachtsmann nicht existiert. Für sie war das normal, das gibt es. Also das, was ihr Vater da macht, war für sie Realität.
Ja, wahrscheinlich waren die Figuren auch ein Stück weit Familienmitglieder. Für sich.
Ja, das stelle ich mir auch so vor. Die sind ja immer da. Ja, und man redet über die. Und warum soll es die nicht gegeben haben? Also dieses Konzept der Fiktion muss man als Kind ja auch erst verstehen.
Wie hast du Uderzo durch die Ausstellung und diese Beschäftigung und das ihm nahekommen, auch durch diese Originaldokumente und Arbeiten, nochmal anders kennengelernt?
Man nimmt ja diese Asterix-Comics, die so das Erste sind, was man ja von ihm kennenlernt, als so selbstverständlich hin. Und dadurch, dass die so leicht zugänglich sind, also die Mimik der Figuren ist eindeutig, die Handlung ist eindeutig, man muss im Grunde gar nicht mal lesen können, um zu verstehen, was da passiert von Bild zu Bild. Dadurch hat es sowas, ja, auch sowas Selbstverständliches. Also man denkt, naja, so ist es halt. Das sind ja auch die Comics, an die man fast als erstes denkt oder oft als erstes denkt, wenn man an franco-belgische Comics denkt. Mhm. Also er hat so ein Bild geprägt, so einen Standard gesetzt. Aber zu verstehen, dass da eine Geschichte dahinter ist und dass das ein Mensch ist, der das gemacht hat, der eben auch ganz viel durch Fleiß, durch persönlichen Einsatz und durch Ausdauer erreicht hat. Also wie viel Kraft es gekostet haben muss, diesen Kosmos auf die Beine zu stellen und dann später noch als sein Kompagnon, also Goscinny, verstorben war, immer noch weiterzumachen und das Ganze zu tragen, das ist, glaube ich, eine Leistung, die man sehr schnell übersieht.
Du hast ja auch die Begleittexte für die Ausstellung geschrieben und dafür auch Funfacts zusammengesammelt. Hast du noch einen Funfact für uns, mit dem wir bei der nächsten Party vielleicht glänzen können?
Also ich finde zwei irgendwie ganz interessant, nämlich Albert Uderzo wurde mit 6 Fingern an jeder Hand geboren. Das ist quasi neben dem kleinen Finger noch einer. Das wurde dann irgendwann operativ entfernt, bevor er in die Schule kam. Und ich persönlich glaube ja, dass genau diese andere Form an der Hand ihm die Chance gegeben, diese fantastischen Linien aufs Papier zu bringen. Und das Zweite ist, was ich super finde, ist, er mochte gar kein Wildschwein. Also im gallischen Dorf wird ja permanent Wildschwein gegessen. Und wenn er und René Goscinny irgendwo eingeladen waren, wurde ihnen zu Ehren immer Wildschwein gemacht. Und es war nicht seins.
Was ich noch witzig fand, was ich jetzt bei der Vorbereitung gesehen habe, an einem Funfact, was ihr da gefunden habt, oder eigentlich unglaublich auch, dass er eine Rot-Grün-Schwäche angeblich hatte.
Ja. Ihm fiel es schwer, Farben zu sehen. Also er hat Rot und Grün verwechselt. Und es gibt auch Ölgemälde, die er so als Jugendlicher gemacht hat, woran man das sieht. Also da sind Flächen, die eigentlich eindeutig rot sein müssten, wie zum Beispiel die Mützen von den sieben Zwergen von Schneewittchen, die sind dann einfach grün und umgekehrt. Also das ist ja mitunter angeboren. Und das hat er dann später gelöst, dass er sich die Farbtöpfchen nummeriert hat, dass er wusste, welche Farbe hat welche Nummer. Und so konnte er das dann zusammensetzen, dass da eben solche Fehler einfach nicht passieren.
Kaum zu glauben für einen Comiczeichner, wo Farben ja auch eine große Rolle dann spielen.
Oh ja. Zum Glück waren die Kontraste nicht sein Problem. Das ist ja schon mal auch eine wichtige Sache. Und wenn das sitzt, beim Rest kann man sich behelfen.
Und ein spannender Funfact finde ich auch, dass die Asterix-Comics nach der Bibel und Harry Potter die meistverkauften Publikationen der Welt sind. Wahnsinn.
Ja, das ist irre. Also man denkt es auch gar nicht. Also es sind einfach 400 Millionen Bücher. Man muss sich das mal vorstellen, die übereinander gestapelt, kommt man damit mehrfach bis zum Mond. Das ist richtig viel. Und auch Goscinny, also der Autor davon, ist auch einer der meistgelesenen Autoren der Welt, weil der nicht nur Asterix geschrieben hat, sondern auch Lucky Luke, dann die Abenteuer des Großvisier Isnogut und zusammen mit Saint-Pé der kleine Nick. Auch das sind ja Bücher, die seit Generationen weitergereicht werden. Das heißt also, es gibt kaum einen Autor, der so oft gelesen wird und bis heute rezipiert wird.
Apropos Lesen und Gelesen, hast du jetzt für die Ausstellung die Alpen und die Abenteuer auch nochmal alle gelesen von den beiden?
Ja, ich hab die alten Abenteuer gelesen. Ich habe die Abenteuer gelesen, die er eben ohne Goscinny gemacht hat. Ich habe auch die neuen, danach entstandenen gelesen und ich freue mich auch immer, wenn Neues rauskommt. Also dieses Jahr am 23. Oktober kommt dann der 41. Asterix-Band raus. Selbst das wird wieder ein Fest und wie immer wird geheim gehalten, worum es geht.
Du weißt auch noch nichts, was du uns
verraten kannst. Ich weiß, dass das ein Reiseabenteuer werden wird, aber das kann man sich auch so ein bisschen ableiten, weil es immer abwechselnd war. Also es ist immer ein Abenteuer, was im Dorf spielt und dann ist wieder ein Reiseabenteuer, wo die irgendwo in der Welt unterwegs sind. Aber dadurch, dass die ja echt schon an vielen Orten waren, und sagen wir mal, die Reisemöglichkeiten im Jahr 50 vor Christus dann doch recht eingeschränkt sind, bin ich gespannt. Also Berlin wird es auf jeden Fall nicht sein.
Wir lassen uns auf alle Fälle überraschen und es ist ja auch schön, diese Vorfreude zu haben. So wie du freue ich mich auch und mit uns ganz viele, wenn es ein neues Asterix-Abenteuer gibt.
Auf jeden Fall.
Wir haben schon gesagt, Uder Soe ist 2020 gestorben. Hättest du ihn gerne auch getroffen?
Ja, vor allem hätte ich mich gerne mal mit ihm unterhalten. Ich habe ihn einmal getroffen bei einer Preisverleihung. Da bekam er auf dem Comic-Salon in Erlangen den Preis für sein Lebenswerk. Und da saßen wir wirklich nur wenige Meter Luftlinie auseinander. Er saß zwei Reihen vor mir. Und das war schon auch ein toller Moment, dass ich dann irgendwann später aber mal sozusagen in seinem Atelier sitze, wo er, sagen wir mal, gerade nicht da ist. Das konnte ich mir zu dem Augenblick natürlich überhaupt nicht vorstellen.
Worüber hättest du dich gern mit ihm unterhalten, quasi von Comiczeichner zu Comiczeichner?
Ich glaube, mich hätte seine Motivation interessiert. Also ich sagte ja schon, also als Comiczeichner muss man ja viel am Schreibtisch sitzen. Und das heißt also, man muss immer wieder in diesen Moment des Für-sich-Seins oder auch der Einsamkeit reingehen, ja, um die Sachen zu zeichnen und fertig zu machen. Und wie er das über all die Jahre geschafft hat und da trotzdem die gute Laune, so wie es schien, behalten hat. Also was hat ihn angetrieben? Warum machte er das? Und was waren seine Routinen? Also hat er vorher Kaffee getrunken? Hat er erstmal irgendwie eine Runde um den Block gegangen, bevor es losgegangen ist? Und all diese Kleinigkeiten, die so den Alltag eines Zeichners ausmachen, das hätte ich gerne von ihm erfahren.
Woher kommt deine Liebe für Comics? Du hast uns schon ein bisschen verraten. Als Vierjähriger hast du die Asterix-Comics bei deinen Eltern im Bücherregal entdeckt. Was dann um dich geschehen, oder?
Ja, damit ging es los. Und das Schöne war, also ich meine, so ein Stapel Asterix ist ja dann doch verhältnismäßig schnell ausgelesen, gerade für so ein Bücherfresserchen, was man so in diesem Alter dann ist. Aber wir hatten eine wahnsinnig gute Stadtbibliothek in Darmstadt. Die war sehr gut sortiert, gerade was Comics angeht. Und dadurch, dass dort nicht zwischen Kindercomics und Erwachsenencomics unterschieden wurde, war alles in einem Regal. Und da habe ich mich einfach quer durchgearbeitet und neben Peanuts, den Schlümpfen, Timon Struppi, Lucky Luke, Spirou, eben auch Batman, U-Comics, Schwermetall und amerikanische Underground-Comics kennengelernt. Also ich habe wirklich alles gelesen, was mir vor die Flinte gekommen ist. Und ich fand es faszinierend, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass das alles eben nur mit einem Stift entstanden ist. Also ich finde, Comics sind so ein sehr inklusives Medium. Man muss nicht viel können, ja, oder man muss nicht viel haben, um einen Comic machen zu können. Mhm. Also man braucht einen Stift, man braucht ein Blatt Papier und man braucht eine Idee und man kann loslegen. Und all das drei hatte ich. Und deswegen war es sehr einfach für mich, damit zu starten und dann irgendwann auch meine eigenen Comics zu machen.
Wie ist das für dich bis heute persönlich? Ja, wenn aus einer Linie eine Figur entsteht und irgendwann aus der Figur eben eine Geschichte, eine Comic-Geschichte.
Das ist immer noch eine ganz große Faszination. Für mich sind Stifte, Filzstifte, Trischestifte manchmal das, was für Harry Potter der Zauberstab ist. Man nimmt es in die Hand und am Ende ist da was, was vorher nicht da war. Das ist mir immer noch unbegreiflich und ich liebe es immer noch, auch Kollegen und Kolleginnen beim Zeichnen zuzugucken. Also es gibt ja manchmal die Möglichkeit, so dann bei jemandem im Atelier zu sein, das ist so super besonders und er arbeitet gerade, oder eben auch bei Veranstaltungen, wo live gezeichnet wird. Manchmal gibt es so Veranstaltungen, da spielt eine Band, einer zeichnet und die Zeichnungen werden auf eine Leinwand übertragen, man kann zugucken, wie das entsteht. Es ist mega. Da ist es mir fast egal, wie die Musik ist, Hauptsache es wird gezeichnet.
Was dann eben umso faszinierender für dich, als du eben auch den Bleistift von Uderzo gesehen hast in seinem Atelier, was er quasi mit diesem Bleistift und dem Radiergummi, der da offenbar auch rumlag, geschaffen hat?
Ja, es ging mir auch genau darum, das zu zeigen, dass selbst jemand wie Albert Uderzo, der so magisch leichte Pinsellinien aufs Papier bringen kann, der Figuren so lebendig werden lassen kann, dass der mit Sachen arbeitet, die man in jedem Büromarkt bekommt. Also es sind die gleichen Druckbleistifte, die 100.000 andere Leute auch haben. Es sind Pinsel, es sind normale Tuschefedern und Tuschtöpfchen. Es geht darum, dass man was macht, ja, und dass man die in die Hand nimmt. Und man braucht kein Spezialwerkzeug dafür, ja, oder keine besondere Fertigungsstraße oder so, sondern man braucht wirklich genau diese einfachen Dinge und ein bisschen Zeit und ein bisschen Muße und eben Ideen.
Würdest du sagen, man kann mit dem Comic ähnlich wie mit dem Film und dem Buch jede Geschichte erzählen oder passt nicht alles in so ein viereckiges Comic-Kästchen?
Da gibt es keine Grenzen. Also man kann alles erzählen. Das ist ein Medium. Also Comic ist ja kein Genre, wo es nur lustig geht, sondern Comic ist ein Medium wie Film, wie Roman und so wie im Film eben Pepper Woods erzählt werden kann und Schindlers Liste, kann es der Comic eben auch.
Du hast uns schon gesagt, du hast dich dann eben als Kind einmal durch die Comicabteilung in der Stadtbibliothek in Darmstadt gelesen. Da wurde deine Comicleidenschaft geweckt. In Darmstadt bist du aufgewachsen. Wann hast du dann selbst angefangen zu zeichnen? Hast du schon immer gezeichnet, außer in die Asterix-Comics deiner Eltern zu kritzeln?
Ja, ja, also wie viele Kinder, ja. Also habe ich eben angefangen zu zeichnen und dann nicht so richtig aufgehört. Also ich hatte das Glück, dass ich an einer Schule war, die eine selbstverwaltete Schülerzeitung rausgegeben hat und ich dann relativ, also da war dann jemand, der immer Comics gemacht hat. Ich habe das dann nachgemacht und derjenige hat dann, ich nehme an, Abitur gemacht. Also ja, der war dann irgendwann weg und dann war diese Stelle frei und dann sagen die, ach guck mal Felix, du machst das doch so ähnlich, komm mal her, mach uns mal für nächste Woche oder für nächsten Monat, für die nächste Ausgabe eine kleine Geschichte, so 3, 4, 5 Bilder. Dann habe ich das gemacht.
Und was ging es da damals schon in deinen ersten Geschichten, die du in der Schule
gesehen hast? Ach, wie doof der Mathelehrer ist oder sowas. Also ganz profane Sachen, was man halt, also erzählerisch war das nicht anspruchsvoll und zeichnerisch natürlich auch nicht. Aber es war direkt so dieses Gefühl, man kann was zeichnen und man kann damit was transportieren, ja, also und eben nochmal anders, als wenn ich es schreiben würde. Ja, also man kann natürlich schreiben, oh, der Mathelehrer guckt aber so komisch. Wenn ich den aber zeichne und der eine oder andere mit ein bisschen Mühe erkennt den dann auch noch, dann ist das natürlich was anderes und transportiert nochmal eine Nummer mehr.
Wie kam das beim Mathelehrer damals an, Flix?
Oh, nicht so gut. Ja. Tatsächlich nicht so gut.
Das war immer
aber gut, ne? Auch das fand ich wiederum ganz spannend, ja, dann eben zu sehen, einige feiern das total und lachen sich kaputt und andere ärgert das. Also das heißt ja, in Zeichnung steckt die Möglichkeit drin, Emotionen zu wecken. Also ich kann bei den Leuten was auslösen und das muss man erstmal hinkriegen.
Du hast deine ersten Comics in der Schule dann auch selbst gruppiert, also vervielfältigt und auf dem Schulhof angeblich verkauft. Was kostete damals ein früher Flix?
50 Pfennig.
Da gab es schon was am Kiosk.
Ja, da gab es 50 Pfennig und später eine Mark und ich habe dann, glaube ich, musste dann aufs Grund, weil ich mich verkalkuliert hatte und die Kopierkosten viel zu hoch und musste dann auf 2 Mark umgehen. Waren aber auch, also da habe ich ein Album, also fast ein Album, was hatte 40 Seiten, so eine erste geschickt und die konnte man für 2 Mark kaufen.
Oh ja, da war es ja okay eigentlich.
Ja, es war eine handkopierte Auflage, ich glaube von 25 Stück, die ich auch selber geleimt habe und vertrieben habe. Ich habe alles gemacht.
Alles in einer Hand. Gut, ein Mickey Mouse Heft war damals teurer, ne? Irgendwie schon fast 3 Mark irgendwie gekostet damals.
Ja, irgendwie so die Richtung. Aber also ich bewegte mich da so in einem ähnlichen Rahmen und überhaupt, also so ein paar Mark damit zu verdienen, das war schon cool. Also es war mir auch immer klar, dass es ein Beruf sein könnte. Ja, also man kann damit Geld verdienen.
Hast du noch so ein Exemplar der Hefte, die du damals verkauft hast?
Ich nicht, aber meine Mutter, die sammelt oder hat wirklich viel von den frühen Sachen aufgehoben und archiviert. Archiviert im Sinne von in einen Karton gelegt und draufgeschrieben, alte Sachen flickst, nicht wegschmeißen. So.
Gut, dass Mütter sowas sammeln.
Ja, wirklich wahr. Also Mütter sind da fantastisch.
Wo kommt eigentlich dein Name Flix her? Du hast ja zwischendrin eben schon mal gesagt, hey, deine Mitschüler haben gesagt, Felix, zeichn du mal, unser Comiczeichner, der ist jetzt quasi in Schulzeitungsrente gegangen, weil er Abitur gemacht hat. Du heißt eigentlich Felix Görmann. Wo kommt dein Künstlername Flix her?
Na, Felix ist mein Name und Flix war mein Spitzname. Also das war so, was viele zu mir gesagt haben. Und als ich dann angefangen habe, so Comics zu zeichnen, musste da ja irgendein Name draufstehen. Und da ja bei Tim und Struppi auch nicht der richtige Name draufsteht, sondern Herr W., ja, habe ich gedacht, ich muss auch einen Spitznamen draufschreiben und habe dann Flix draufgeschrieben. Und das hat sich bis heute gehalten.
Hat sich auch gut verkauft, damals schon auf dem Schulhof.
Es war wiedererkennbar, sagen wir so. Es hat den Vorteil, man erkennt es wieder. Es hat den Nachteil, die Lehrer erkennen es halt auch wieder und wissen, wer dahinter steckt.
Saarbrücken und dein Studium hier an der Hochschule für Bildende Künste waren wichtig für dich. Inwiefern, wie haben Saarbrücken und auch das Studium dich hier geprägt?
Naja, ich habe ja vor dem Studium schon gezeichnet, war damit aber immer relativ einsam und habe mir dann gewünscht, Gleichgesinnte zu treffen. Also Leute, die auch Bock haben, Kunst zu machen, Geschichten zu erzählen, Dinge auf die Beine zu stellen. Und da habe ich mich umgeschaut, wo geht das? Und da eben diese wirklich großartige kleine Kunsthochschule in Saarbrücken entdeckt, mich beworben und einen Platz bekommen. Das war toll. Und dann war ich auf einmal mit Leuten zusammen, die auch kreativ gedacht haben in Räumen, wo man kreativ sein durfte.
Das war ein richtiges Glück für dich, hast du mal gesagt in einem Interview. Und du hast dann eben in Saarbrücken an der Hochschule der Bildenden Künste Kommunikationsdesign studiert. Und ja, am Ende deines Studiums hast du einfach den Mumm zusammengenommen oder die Idee gehabt, einen Comic als Abschlussarbeit einzureichen. Wie kam das bei deinen Profs an?
Ach, naja, also Mumm trifft es schon ganz gut, weil das hatte vorher noch niemand gemacht. Und Comic waren zu der Zeit auch noch nicht so wohl gelitten an der AWK. Also da waren auch da noch Vorurteile zu spüren, dass man dachte, naja, das ist so Gebrauchskunst, ja, das machen wir nicht. Und ich mir dann echt was einfallen lassen musste, eben das doch machen zu dürfen, dass das als Diplomprojekt zugelassen wird. Und hatte dann das große Glück, dass mit Professor Maximowitsch, der auch dann später die Hochschule eine Weile geleitet hat, der eine Werbeagentur hat und auch ein wahnsinnig kreativer Kopf ist, der gesagt hat, ja, okay, das ist dem wichtig, der macht da schon was draus. Also der hat dann so ein bisschen mir den Weg bereitet und dann ist eben Held entstanden, also so ein autobiografisch gefärbter Comic, der eben mein Leben erzählt, aber komplett, also von Geburt bis zum Tod im Alter von 88 Jahren und wo ich eben versucht habe, realistisch weiterzuspinnen von dem, was passiert ist, wie es dann weitergehen könnte. Und dieses Konzept ist aufgegangen und ich habe nicht nur das Diplom damit bekommen, sondern hinterher auch noch mehrere Preise damit gewonnen, einen Verlag gefunden. Und das war dann wirklich so mein Einstieg in die professionelle Comicwelt. Und seitdem ist das mein Beruf. Mhm.
Verrückt. Und du hast nicht irgendeinen Verlag gefunden, sondern bist gleich mit Held bei Carlsen Comics gelandet, die eben deine Diplomarbeit veröffentlicht haben. Der renommierte Comic-Verlag in Deutschland. Wie war das für dich, eben nicht nur den Abschluss dann in Kommunikationsdesign in der Tasche zu haben, sondern gleich einen Verlag und etliche Preise mit deiner Abschlussarbeit
angefasst zu haben? Eine wilde Zeit. Also das kann man sich, konnte ich mir vorher natürlich überhaupt nicht so ausmalen. Und das lässt sich auch gar nicht so planen. Das ist wirklich wie so ein Geschenk, was einem da so nach und nach in den Schoß purzelt. Mit Carlsen habe ich ja bis heute eine Arbeitsverbindung. Also wir machen Bücher zusammen. Wir haben insgesamt über die Jahre 20 oder 25 Bücher zusammen gemacht. Viel von dem, was ich machte, passt dann auch da rein. Wir haben tolle Redakteure gehabt über die Jahre, die dann auch mal gewechselt haben. Dann kam frischer Wind da rein, neuer Verleger rein und so. Und ich bin mitgewachsen. Also ich bin da mitgeschwommen und hatte das große Glück, mit diesem Verlag ja gemeinsam wahnsinnig viele Dinge, auch unterschiedliche Dinge auf die Beine zu stellen. Comic-Projekte von autobiografischen Sachen, dann später literarische Arbeiten, wo ich Literaturadaptionen gemacht habe.
Faust, Don Quixote zum Beispiel, ne?
Faust und Don Quixote, ganz genau, Münchhausen-Comic gemacht, der jetzt als Theaterstück aufgeführt wurde, ja, hier in Berlin und in Hamburg. Dann habe ich politische Comics gemacht, habe mich mit der Geschichte der DDR beschäftigt, eine Familiengeschichte aufgearbeitet. Dann kamen auf einmal diese franco-belgischen Klassiker in mein Leben. Da kam so diese Tür, vielleicht wäre es möglich, ein Spirou-Band zu machen, was vorher noch niemand außerhalb von Frankreich und Belgien gemacht hat. Also war dann der erste Nicht-Franzose, der das dann machen durfte, der ein Konzept hatte, was sich durchgesetzt hat. Und das alles ist halt einerseits natürlich mit Fleiß und Ideen, davon hängt schon ab, aber eben auch mit einem Verlag, der das unterstützt und manche Türen, die sich öffnen, ein bisschen weiter aufschließen.
Und schön, ja, dass all das hier in Saarbrücken und im Saarland auch ein Stück weit mit einen Anfang genommen hat. 2023 gab es dann eine neue Ausgabe zum 20-jährigen Jubiläum von Held. Später hat die HBK sogar den Studiengang Graphic Novel eingerichtet. Also nachdem man am Anfang so ein bisschen die Nase gerümpft hat, als du mit der Idee um die Ecke kamst, einen Comic als Diplomarbeit einzurichten, hast du ja dann ein Stück weit den Weg geebnet für alle Nachfolgenden. Deine Held-Comics, du hast schon erzählt, erzählen halb autobiografisch deine Geschichte über dein ganzes Leben. Was von dem, was du dir damals ausgedacht hast, was da noch kommt in deinem Leben, hat sich wirklich erfüllt bisher?
Ich finde es ganz lustig, weil eben für diese 20-jährige Jubiläumsausgabe musste ich den ganzen, oder habe ich den Band nochmal so durchgeschaut und geguckt, stimmt das alles noch? Kann man das noch so erzählen? Muss man vielleicht Dinge nochmal ändern oder überarbeiten, weil sich die Zeiten oder auch die Sprache vielleicht verändert hat? Aber dann habe ich festgestellt, dass ich mir da selber reingeschrieben habe, damals, da war ich eben Mitte 20, dass ich irgendwann einen Strip in der FAZ haben werde. Und da musste ich schmunzeln, weil das stimmt. Das habe ich jetzt tatsächlich.
Jeden Montag erscheint von dir dein Comicstrip Glückscan, ne, in der FAZ.
Ganz genau. Das läuft jetzt schon auch eine ganze Weile. Und aber das habe ich mir damals so scheinbar gewünscht. Ja. Und naja, kann ich nur sagen, seid vorsichtig mit dem, was ihr euch wünscht. Am Ende geht's in Erfüllung.
Und all die anderen Dinge, die du dir damals ausgedacht hast, die dürfen auch kommen? Oder denkst du, ui, vielleicht besser nicht?
Ach, nicht alles. Also ich habe da auch von Küchengeräten fantasiert, die sich selber quasi den Nachschub bestellen, also einen Kühlschrank, der die Milch bestellt und so weiter. Sowas gibt es ja heute inzwischen auch. Ich habe so von holographischen Armbändern geredet, die Nachrichten übermitteln. Da ist das iPhone dann doch ein bisschen anders geworden, aber es geht so in die Richtung. Andere Dinge wie ein Herzinfarkt oder ein Burnout, das muss ich nie haben. Nee, also das wäre schön, wenn wir das erspart hätten.
Absolut. Aber vielleicht solltest du an dieser Fähigkeit dranbleiben, in die Zukunft gucken zu können. Vielleicht ist es ja noch ausbaufähig, so wie das klingt.
Ja, vielleicht.
Was hast du sonst aber für Erinnerungen an deine Zeit in Saarbrücken? Hast du dich hier wohlgefühlt?
Ja, das war wirklich toll. Es war Saarbrücken ist ein Glückstreffer. Also man sucht es nicht unbedingt, aber wenn man da ist, ist es ein Ort, wo man sich absolut wohlfühlen kann. Und ich habe dort, also diese Draußensitzkultur, dieses Café gehen, dieses auch gut essen oder es gemütlich haben, das ist wirklich was ich dort gelernt habe. Und meine Liebe zum Café habe ich tatsächlich am St. Johanner Markt entdeckt.
Hat die ein oder andere Ecke aus Saarbrücken oder aus dem Saarland es auch mal in eines deiner Comics geschafft?
Na, er hält es voll davon. Also da ist die Kunsthochschule drin, da ist der St. Johanner Markt drin, da ist die Großherzog-Friedrich-Straße drin, in der ich mal gewohnt habe. Also das sind Teile, die immer wieder auftauchen. Und ich habe auch später einen Comic, wo ich dann mal einen tollen Hintergrund brauchte und dann habe ich einfach die Saarschleife gezeichnet, weil das sieht einfach nach Kino aus.
Das stimmt. Die Saarschleife ist schön, egal zu welcher Jahreszeit. Nachdem du diesen Riesenerfolg hattest mit Held, deiner Diplomarbeit und eben dann auch der Veröffentlichung als Comic, hattest du trotzdem viele Angebote auch von Werbeagenturen, weil du auch Nachwuchspreis da gewonnen hattest, Art Directors Club gewonnen hattest damals. Ja, aber Werbung war dann, nachdem du, ich sag jetzt mal salopp, Blut geleckt hattest, keine Alternative mehr für dich.
Naja, sagen wir mal so. Ich war wirklich versucht, das zu machen und dachte, ist so eine Gelegenheit. Ja? Also wenn dann irgendein Jung von Matt sich meldet und sagt, komm, arbeite bei uns, ist das schon eine gute Sache. Also es war zu der Zeit eine der angesagten Werbeagenturen in Deutschland. Und ich weiß noch, wie mein Vater dann sagte, überleg's dir. Also klar, du verdienst dann damit Geld, aber hast du dann noch Zeit, deine Geschichten zu machen? Da hatte er recht. Ja, und dann habe ich es mir überlegt. Guck mal, probier mal ein Jahr oder zwei nochmal aus, deine Comics zu machen, dass du da weiterkommst. Und wenn das dann nicht klappt, dann kannst du ja immer noch in eine Werbeagentur gehen. Aber umgekehrt, wenn du da erstmal drin bist, dann ist das andere weg. Und das war ein ziemlich kluger Rat.
Auch ein schöner Zug, dass dein Vater dich da moralisch unterstützt hat und gesagt hat, probier mal.
Ja. Also manchmal ist Lebenserfahrung gar nicht so schlecht.
Und am Ende hat es ja geklappt. Was bedeutet dir das und vor allen Dingen auch noch deine Geschichte, dein Held-Comic von damals?
Also den Held-Comic finde ich nach wie vor irre, weil der immer noch funktioniert. Also es ist so ein Buch, was mir bis heute nicht unangenehm ist oder man denkt, Frühwerk, naja, es war damals so, sondern es ist wirklich fluffig und schön und flüssig und gleichzeitig hat das eine gewisse Tiefe oder habe ich über Dinge geschrieben, von denen ich nur vermutet habe, dass sie so sein könnten. Und jetzt so im Jahre später festzustellen, da war schon was dran. Das ist schön. Also man merkt so, dass die eigene Grundlage nicht so instabil ist, wie sie sich manchmal anfühlt.
Und fühlt sich auch gut und schön an, deinem Traum und deiner Leidenschaft nachgegangen zu sein und Comiczeichner zu werden?
Ja, also auch das muss ich mir immer wieder klar machen, weil es so im Alltag natürlich verloren geht. Der Alltag ist, wann ist die nächste Geschichte fertig? Ja, oder eben für die Strips in der FAZ ist jede Woche, muss ich was schreiben, muss ich was zeichnen, muss ich mir was ausdenken. Und dann sind es mitunter einfach auch Termine, die eingehalten sein wollen. Da vergisst man manchmal, dass doch eigentlich dieser Moment, wo die Linie auf dem Papier entsteht, der wichtige Moment ist. Also das ist der Moment und die Freude, die einem keiner nehmen kann. Ja, und ob was dann hinterher draus wird, hat man nicht in der Hand. Also das kann ganz viel sein, das kann auch gar nicht sein. Und wenn man aber Freude am Machen gehabt hat, also an diesem Moment, ne, wenn der Stift so ganz leicht die Striche macht, dieses leise Geräusch macht, und man merkt, da ist jetzt was vorher nicht da war. Also im besten Sinne Selbstwirksamkeit. Wenn man das genießen kann, dann ist es vollkommen wurscht, ob am Ende ein Millionenzeller rauskommt oder es keinen interessiert, weil das kann einem keiner nehmen.
Zeichnest du eigentlich jeden Tag?
Nö, also jeden Tag nicht, aber fast jeden Tag. Mhm. Also es ist ein großer Teil meines Alltages, meiner Arbeit. Ich mach Comics und da geht es eben. Also anders als eine Band, die irgendwann einen Hit geschrieben hat und immer wieder diesen Hit spielen muss, habe ich das große Glück, dass ich mir immer wieder was Neues ausdenken darf. Was allerdings auch bedeutet, dass ich mir halt immer wieder was Neues ausdenken muss. Und das ist dann mitunter beides. Große Freude oder, wenn es eben auf die Sommerferien zugeht und man eigentlich gerne ein bisschen frei hätte, manchmal auch ein bisschen anstrengend.
Wie ist das? Du hast jede Woche, wir haben es angesprochen, einen Comicstrip in der FAZ, Glückskind. Ja. Früher auch schon für den Tagesspiegel Comicstrips gezeichnet. Wie groß ist da der Druck eben, dass man auch was zustande bringt? Oder hast du immer so ein paar in Reserve, die in der Schublade liegen, die du dann rausholen kannst?
Ich hätte gerne ein paar in Reserve, habe ich aber nicht. Und dadurch, dass ich auch so eine gewisse Aktualität haben möchte, ist das auch ganz, ganz gut so. Mhm. Aber es führt halt dazu, dass ich mir jede Woche meistens am Montag was ausdenken muss. Ja, und am Montag brauche ich die Idee und mindestens mal die Skizze. Am Dienstagabend sollte dann der Strip fertig sein. So, damit ich den in die Redaktion schicken kann und der dann noch rechtschreibkorrigiert werden kann und so weiter, bis er dann eben abgedruckt wird. Aber das ist so die die wöchentliche Arbeitsweise. Das heißt also, es bleiben im Kern noch 3 weitere Tage Zeit, um all die anderen Dinge zu machen, die Bücher zu schreiben. Und das ist manchmal, also wenn man wieder so rausgerissen zu werden und eigentlich nicht an einer Sache am Stück arbeiten zu können, das würde ich mir manchmal wünschen, kriege ich aber nicht hin. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen üben.
Woher nimmst du deine Ideen für deine Geschichten oder für die Comicstrips?
Naja, Inspiration kann ja alles sein. Also manchmal sind das Dinge, die ich hier ganz konkret zu Hause erlebe, in der U-Bahn erlebe, mit meiner Familie erlebe. Manchmal sind das Dinge, die ich in der Zeitung lese. Manchmal sind das Bilder, die mir irgendwie einfallen, wo ich denke, oh, das würde ich gerne mal zeichnen. Und dann überlege ich mir, wie müsste denn die Geschichte sein, damit ich das mal zeichnen kann. Oder ich höre irgendeinen Satz und denke, ah, der ist gut, den baue ich irgendwie ein, da brauche ich jetzt was drumherum. Manchmal sind es aber auch einfach Stimmungen, ja, wenn ich so das Weltgeschehen betrachte und so, oi, 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 oi. Also da würde ich jetzt gerne mal was zu sagen. Dann habe ich ja das große Glück, in Glückskind so einen Figurenkosmos zu haben, wo ich so ganz unterschiedliche Blickwinkel einnehmen kann, um eben, naja, zum Weltenlauf das so zu kommentieren, wie es mir irgendwie wichtig ist.
Da gibt es Papa Glück, seine Tochter Josie und den dreibeinigen Waschbär Rocco.
Ja, die und den nackten Nachbarn Herrn Nuding, der immer auf der Landschaft steht und die krudesten Thesen in die Landschaft brüllt, wie Menschen zubrüllt. Und Josie, die naseweise junge Dame, ist meistens dabei, ihn zu widerlegen oder eben mit Logik zu kontern, was für mich so die Auseinandersetzung ist zwischen dem, was manche Leute eben von sich geben, was nicht so ganz durchdacht ist und zu Ende gedacht und eben dem, wie es sein könnte, wenn man mit ein bisschen Besonnenheit an die Sache rangehen würde.
Wo entstehen deine Geschichten? An einem Schreibtisch, am Küchentisch oder so? Wie müssen wir uns das vorstellen? Nimm uns mal mit an den Ort, wo du zeichnest.
Also ich habe 2 Orte, wo das entsteht. Wenn es schnell gehen muss, ist es tatsächlich der Küchentisch. Da habe ich mir ein paar Stifte und ein bisschen Papier hingelegt. So für alle Fälle kann ich da loslegen. Aber ich habe auch ein Atelier, was hier unweit von unserem Zuhause ist. Und da gehe ich hin. Da habe ich dann meinen Schreibtisch, eine Kaffeemaschine, alle Stifte, ein bisschen Ruhe, einen Plattenspieler, wo ich mir dann Musik anmachen kann, wenn ich das irgendwie brauche. Und wo ich, wenn ich möchte, auch einfach das Telefon ausschalte und dann einfach mal für 2-3 Stunden nicht erreichbar bin. Das mag ich schon sehr, da zu arbeiten. Und dann denke ich mir die Geschichte aus, mache die Bleistiftzeichnung, schreibe erst die Texte in die Sprechblasen, dann zeichne ich alles drumherum, also die Figuren und die Sprechblasen und die Landschaften. Dann radiere ich den Bleistift weg. Dann nehme ich dieses Blatt, lege das auf den Scanner, scanne das ein, damit das dann digital vorliegt. Dann füge ich digital eine Graustufe ein. Also es gibt einen Grauton, der noch zusätzlich dann zum Beispiel Haare, Zunge, Klamotten, Gras in der Landschaft, das Grün der Bäume irgendwie darstellt. Und der so gewählt ist, dass der je nach Einstellung der Zeitungsdruckmaschine eigentlich immer einen ganz guten Kontrast erhält. Nicht zu dunkel, nicht zu hell. Und dann schicke ich das Ganze per E-Mail los an die Redaktion, die sich dann freut, das einmal durchguckt, ob da noch Rechtschreibfehler drin sind und dann in das Redaktionssystem einfügt, damit es dann in der nächsten Ausgabe am richtigen Platz in der Zeitung abgedruckt werden kann.
Und wir es lesen können. Dafür gab es auch schon viel Lob, unter anderem von der New York Times. Die hat über eben dein Glückskind geschrieben. Applaus, Applaus. Glückskind ist ganz große Kunst. Das geht wahrscheinlich unter für nix.
Ja, da freut man sich. Da freut man sich.
Also ich höre aber raus, du zeichnest immer noch mit Papier und Stift zum Anfang. Also nicht, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, mit digitalem Stift am Computer.
Nee, also könnte ich auch, habe ich auch ausprobiert. Ich mochte dann aber irgendwann nicht so viel auf den Bildschirm gucken. Also man guckt ja sowieso so wahnsinnig viel am Tag auf die Bildschirme. Und wenn man dann eben beim Zeichnen auch noch die ganze Zeit quasi in einen Bildschirm reinguckt, waren irgendwann meine Augen müde. Dann merkte ich, ich mag das, analog zu arbeiten, also analog Striche zu machen, auch analog Fehler zu machen, die das Ganze ein bisschen lebendiger machen. Und manchmal eben auch sogar einen in Richtungen zwingen, die man sich vorher gar nicht so überlegt hat. Also dieses nicht korrigieren können oder nicht so einfach korrigieren können, das empfinde ich als Vorteil und als gute Möglichkeit, leichter kreative Entscheidungen zu treffen.
Du bist auch Papa von 2 Kindern. Wie lässt sich das verbinden mit dem Job des Comiczeichners? Oder wie viel Disziplin und gute Planung ist da auch nötig?
Ach nein, das gibt es ja wie allen Eltern. Also an dem Punkt ist es egal, ob man Comiczeichner ist, ob man Rechtsanwalt oder Fliesenlegerin ist. Also ich glaube, man muss immer Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Das ist immer eine Herausforderung, egal ob für Männer oder für Frauen. Wenn man aktiv Teil der Familie ist und eben die Care-Arbeit macht, dann ist es schwer zu vereinen. Unser System ist nicht darauf angelegt. Eigentlich ist es darauf angelegt, entweder man macht 100% das eine oder 100% das andere. Wenn man versucht, beides zu machen, das muss kollidieren. Und das wäre schön manchmal, wenn es einfacher wäre. Da es das aber nicht ist, muss man zusehen, wie man so einigermaßen damit zurechtkommt. Und für mich ist es dann so, dass ich immer wieder in Lücken reinarbeite. Also wo Zeitlücken sind, dann nehme ich mir die und da arbeite ich dann. Was einen ganzen Teil zur Professionalisierung meines Arbeitens geführt hat. Also ich habe gelernt, dann, wenn es notwendig ist, kreativ zu sein, dass mir dann auch was einfällt. Das Warten auf die Muse ist quasi vorbei. Und ich habe gelernt, dass sie mich auf mich verlassen kann. Also ich weiß, mir fällt was ein. Und ich kann jetzt auch einfach noch eine Stunde oder zwei am Rand vom Fußballplatz stehen, ja, oder am Spielplatz und das auch durchaus genießen, weil ich weiß, danach mache ich das. Und dann wird es auch gehen.
Ja, wahrscheinlich dann auch die Erfahrung über die Jahre.
Ja, also da kommt Erfahrung, da kommt Routine mit rein, aber eben auch schlicht die Notwendigkeit. Also es gab irgendwie mal früher den Witz, warum denn eigentlich immer so viel in der Welt passiert, wie genau in eine Zeitung reinpasst. Und so ähnlich ist es eben bei diesem Arbeiten auch. Also egal, wie wenig Zeit man hat, man kriegt es trotzdem irgendwie rein. Am Ende wird es schon. Und ich glaube, solange man sich diesen Optimismus bewahrt, geht es auch wenn es mitunter einfach kräftezehrend ist.
Ansonsten, wie sieht es in deinem Atelier und auf deinem Schreibtisch aus? Ordentlich oder eher kreatives Chaos?
Ich finde ordentlich, aber für Außenstehende scheint es nicht nachvollziehbar zu sein.
Du hast Spirou schon angesprochen. Du hattest die große Ehre, als erster Nicht-Franzose eben ein Band der weltberühmten Comicserie zu gestalten, zeichnen zu dürfen über den Hotelpagen Spirou. Wie kam es dazu?
Tja, also das ist auch wieder so ein Ding. Manchmal fallen einem die Dinge glücklich vor die Füße und man muss sich nur noch entscheiden, ob man sie aufhebt oder nicht. Und im Falle von Spirou war es auch so. Also vor einer Weile war das 80-jährige Jubiläum von Spirou und vorab überlegten sich eben der französische Verleger mit deutschem Lizenznehmer, was der Kase Verlag ist, ob man was zu diesem Jubiläum macht. Und da Spirou ja oft auch in der Welt unterwegs ist, haben sie sich zusammen überlegt, wo war denn der noch nicht? Und da kamen sie unter anderem auf Deutschland. Deutschland wurde mit Berlin assoziiert und dann dachten sie, ach, Spirou in Berlin, das klingt doch gut. Und dann war erstmal Ruhe, aber dem deutschen Verleger vom Carlsen Verlag, der dachte sich irgendwie, ach, das ist doch, da könnte man was draus machen. Und wie gesagt, mehr als diesen Titel hatten die nicht, aber dann fragte er mich, was ich davon halten würde und ob ich mir vorstellen könnte, mal so ins Blaue hinein, dafür mir eine Geschichte auszudenken. Also er könnte nichts versprechen, aber irgendwie fand er das gut. Und dann dachte ich, ach komm, ja, ich habe gerade ein bisschen Zeit und ich mochte die Idee und dachte, ja, ich schreibe dir mal was, kein Problem. Und dann fiel mir tatsächlich was ein und dachte so, Berlin, Spirou, Agentengeschichte, Stasi, Mauerfall. Also ist ja irgendwie auch so ein positiver deutscher Moment der Geschichte, auch so ein europäischer Moment. Spirou ist so eine europäische Figur, also das passt zusammen. Dann schrieb ich was dazu und reichte es irgendwie weiter. Und dann sagten die, die finden das gut, die wollen das machen. Kannst du dir vorstellen, die Wand auch zu zeichnen? Und dann war ich aus dem Häuschen, weil da dachte ich, oh, ob ich das hinkriegen werde, das weiß ich nicht. Das fand ich schon eine große Aufgabe, sowas auch grafisch irgendwie zu lösen, weil man ja weiß, also wie gut die franco-belgischen Zeichner einfach alle sind. Also das ist das Niveau, auf was man da kommen muss. Und dann wollte ich erst nicht. Und dann dachte ich, aber irgendwann, ach komm, probierst du mal. Und dachte, ja, komm, ich probiere es mal. Und dann fanden die das gut und so ergab sich das dann. Also es war wirklich so eine schrittweise Entwicklung hin zu diesem Album, der dann am Ende dieser große Erfolg war.
Und das war damals ja wirklich auch eine große Sensation, dass du als erster Deutscher so einen franco-belgischen Comic-Klassiker zeichnen durftest. Wie groß war der Druck da? Muss man davor zeichnen oder gucken die doch mal drauf? Weil es ist ja wirklich ein großer Comic-Klassiker, den du davor zeichnen durftest. Und Spirou ist ein Nationalheld in Belgien.
Also der Dupuis-Verlag weiß schon, was die da an ihrem Helden haben. Und die nehmen das sehr ernst. Die nehmen das wirklich sehr ernst und gucken genau darauf, was da entsteht und was eben zu dieser Figur oder zu diesem Kosmos passt und was eben nicht passt. Und deswegen haben sie sich vorbehalten, dieses Projekt quasi jederzeit abbiegen zu können. Also sagen, okay, wir finden die Geschichte gut, mach mal. Die Zeichnung finden wir bisher auch gut, mach mal. Aber das muss am Ende immer noch mal kontrolliert und abgenommen werden. Und auch nicht nur von einem, sondern von mehreren Parteien. Also das hat eine Weile gedauert. Und es gab lange, eigentlich bis kurz vor der Veröffentlichung von der deutschen Ausgabe, war nicht klar, ob sie das überhaupt machen dürfen. Dann hieß es eben, nur in Deutschland dürfte es machen. Also bis es dann in Frankreich auch rauskommen durfte, hat es noch mal eine Weile gedauert. Und dass das am Ende geklappt hat, also Wahnsinn. Ist ein bisschen so wie, weiß ich nicht, wie beim Monopoly gewinnen.
Aber wie, Mensch, ärgere dich nicht. Ja, mehr Monopoly.
Genau.
Aber wie war das für dich, auch mit dem Druck umzugehen? Ja, wird das jetzt was oder produziere ich das nur für die Tonne?
Ich habe es dann irgendwann ausgeblendet. Also ich dachte irgendwann, ja, jetzt mach einfach mal. Genieß halt den Moment, solange es so ist. Du weißt nicht, ob es am Ende was wird oder so. Aber wenn es klappt, wäre natürlich super. Und wenn nicht, hast du einfach super Sachen fürs Portfolio. Also alleine so die so nah dran zu sein, ja, und auch so eine Möglichkeit zu haben, das mal auszuprobieren, also ernsthaft auszuprobieren, das ist ja normalerweise gar nicht gegeben. Das war vorher ja gar nicht denkbar, dass das jemand macht. Und das dann so dabei zu sein und in diesem Fluss zu sein und eben auch da wieder mit dem Verlag zusammenarbeiten, dem Carlsen Verlag in dem Fall hier in Deutschland, die das unterstützt und mitgetragen haben. Alleine das war ein tolles Erlebnis.
Du hast den Figuren ja dann auch deinen Strich gegeben oder deine eigene Art zu zeichnen. Wie schwierig war das dann auch, sich an die Figuren ranzuwagen, von denen ja viele Fans auch ein Bild haben und viele Comicleser?
Ja, dadurch, dass ich ja nicht so den ganz typischen franco-belgischen Strich habe, war eigentlich von vornherein klar, dass es weiter weg sein würde. Und diese Spirou-Spezialbände sind ja auch darauf angelegt, dass die sogenannte Künstlerbände sind. Das heißt also, die Handschrift des Künstlers darf und soll erkennbar sein. Es ist nicht der Plan, dass es so ähnlich wie möglich wie Frau Körner aussieht. Und das ist dann schon mal gut. Aber das Zeichnen ist ja das eine. Das andere ist ja, den Rhythmus und auch den Geist dieser Geschichten zu treffen. Und da habe ich eigentlich hauptsächlich das Augenmerk drauf gelegt, dass ich gedacht habe, es soll sich wie ein richtig gutes Spirou-Abenteuer anfühlen. Also so eine Mischung aus Slapstick und James Bond.
Und das spielt eben dein Abenteuer 1989 in Ost- und Westberlin, kurz vor dem Mauerfall. Du hast auch viel in Archiven dafür recherchiert und gestöbert und Material gesammelt. Was hast du da alles recherchiert?
Naja, also es geht ja schon so los, wie ist man von Belgien nach Ost-Berlin gekommen? Wie waren die Reiserouten? Wie waren die Übergänge? Dann gibt es eine Szene, wo zum Beispiel Fantasio von der Stasi festgenommen wird und im Gefängnis festgehalten wird. Und das soll natürlich aussehen wie ein echtes Stasi-Gefängnis. Also bin ich nach Hohenschönhausen gefahren, habe mir dort den Stasi-Knast angeguckt, habe mir die Verhörzimmer angeguckt, um dann diesen Teil der Geschichte eben echt zu machen. Mhm. Ja, also, dass sich das echt anfühlt. Und dass sozusagen die Leute in Frankreich, die keine Ahnung haben, von der Stasi und Berlin oder das nie gesehen haben, auf einmal einen möglichst realistischen Eindruck haben. Und die Leute, die es eben kennen in Deutschland, sagen, ja, wow, okay, also das ist wirklich hier bei uns. Das erkenne ich wieder, weil, was weiß ich, ich war dann schon mal zu einer Besichtigung oder im schlimmsten Fall, ich habe da selber mal drin eingesetzt.
Und es ist dir gelungen, es ist wirklich ein toller Comic geworden. Angeblich verschenkt die Deutsche Botschaft in Belgien das Abenteuer bis heute als Gastgeschenk. Ja. Und es hat ja sogar die Türen zum belgischen König geöffnet.
Auch das. Also es ist wirklich irre. Das ist so das offizielle Gastgeschenk der Deutschen Botschaft in Belgien. So als völkerverbindendes Element. Und eben aufgrund dieses europäischen Gedankens, den es dann drin hat und das Zusammenbringen zwischen Deutschen und Belgiern, war ich hier in Berlin dann beim belgischen König zum Dinner eingeladen, als Auszeichnung, als Dankeschön dafür, diese Arbeit zu machen. Und das ist wirklich absolut surreal.
Das glaube ich ja mit Smoking schick und
Ja, sicher. Da gibt es einen festen Dresscode, wie das abläuft. Es gibt auch ein Prozedere. Also man geht da nicht einfach auf den zu. Ja, es gibt ein Protokoll, wie das Ganze abläuft, was man sagt, wie man sich grüßt und so weiter. Also das ist hohe Kunst der Diplomatie. Mhm. Und es ist schon Also das ist schon besonders. Also ich mag schon Demokratie, aber so ein König hat was.
Und hattest du den Eindruck, er hat dein Comic auch gelesen oder wusste, um was es geht?
Ja, der kannte das. Also der ist Comic-Fan, seine Frau, aber noch viel mehr. Und es war klar, dass sie das kennen und mögen. Und ich durfte dann sogar für dieses Abendessen eine Tischkarte gestalten, wo ich dann das mal so Pilamiga aufgezeichnet habe, was dann eben nicht nur Mulfrit gegessen hat, sondern eben auch eine deutsche Brezel. Und die lagen auf allen Plätzen. Und ich sah, da saß so, dass ich dann das Königspaar sehen konnte. Die kamen dann rein, setzten sich und seine Frau, also Königin, nahm diese Karte, schaute sie an, schmunzelte, zeigte sie ihrem Mann und schmunzelte ebenfalls. Und da dachte ich, ah cool, also das hätten die nicht machen müssen. Denen scheint es wirklich zu gefallen.
Du hast vorhin, als wir über Albert Uderzo gesprochen haben, gesagt, du hättest ihn eigentlich gerne mal gefragt, was er für Rituale hatte, wenn er am Schreibtisch saß und zum Beispiel seine Asterix-Abenteuer gezeichnet hat. Was hast du für Rituale, wenn du dich an deinen Schreibtisch setzt?
Also am liebsten, ich bin ja so ein Morgenmensch, am liebsten starte ich gleich direkt. Ja, und wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann mache ich einen Kaffee, den trinke ich dann erstmal im Stehen, sortiere mich so ein bisschen und setze mich dann an den Schreibtisch und fange an, so. Und guck mal, was so von diesen ungeordneten Gedanken der Nacht noch über ist und was ich dann aufs Papier bringen kann.
Kommen dir oft nachts auch Ideen oder so, wenn du am Eindämmern bist oder nachts wach bist? Oder?
Leider ja. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, dass ich das nicht gut abstellen kann. Einerseits natürlich super, ne, für diesen Beruf, andererseits auch wirklich nervig, weil es manchmal kein Ende findet. Also dieses Abschalten oder eben auch der klare Unterschied zwischen Beruf und Privat, das fällt manchmal schwer. Es ist besser geworden, seitdem ich ein Atelier habe, was ich wirklich verlassen kann und zumachen kann. Aber die Gedanken, naja, die sind halt trotzdem da.
Und zeichnest du oder schreibst du die Idee dann nachts gleich auf oder
ja, bleibt die also bis zum Morgen? Entweder schreibe ich die auf oder spreche mir das als Sprachnachricht in mein Telefon rein, je nachdem, wo ich gerade bin. Aber wenn es raus ist und festgehalten ist, dann geht es meistens besser.
Du hattest zu Beginn auch die Einsamkeit angesprochen und sagst ja auch, ja, der Beruf des Comiczeichners kann manchmal ganz schön einsam sein.
Ja.
Was heißt das und ja, was bedeutet das auch?
Naja, man muss sich einfach vorstellen, dass man, wenn man hochkonzentriert ist, schlecht sprechen kann. Ja, das heißt, oder auch schlecht irgendwo anders hingucken kann. Das heißt also, so der Kontakt mit anderen Leuten ist in dem Moment einfach nahezu nicht möglich. Gleichzeitig brauche ich aber, um zum Beispiel so einen Strip für Glückskind zu zeichnen, ungefähr 6 bis 8 Stunden, bis der fertig ist. So, also Stunden, wo ich konzentriert am Schreibtisch sitze. Das heißt also, in dieser Zeit sehe ich einfach niemanden. Ja, und das ist manchmal komisch. Also es stört auch manchmal, wenn dann jemand reinquatscht oder einen ablenkt und so weiter. Also am besten läuft es natürlich wirklich, wenn man das so machen kann. Aber gleichzeitig bedeutet das, dass man sehr viel für sich ist. Und wenn man eben nicht nur einen Strip die Woche macht, sondern vielleicht noch nebenbei an einem oder dazu noch an einem Buch arbeitet oder noch einen zweiten Strip hat und dann vielleicht noch schreibt, dann ist man doch sehr viel für sich. Und da muss man schon aufpassen, das ist nicht wunderlich.
Musik ist so ein Ausgleich. Was ist sonst dein Ausgleich gegen diese Einsamkeit, die es dann manchmal auch am Schreibtisch gibt als Comiczeichner?
Musik, wesentlicher Punkt. Zwischendrin Bewegung, wesentlicher Punkt. Also sich auch die Uhr zu stellen, um eben mal aufzustehen, rauszugehen, zu gucken, in einer lebendigen Nachbarschaft zu leben. Familie, natürlich, wesentlicher Punkt. Ja, Menschen, die einen auf einmal mit Themen konfrontieren, die man normalerweise gar nicht hätte. Und auf einmal ist, was weiß ich, der ausgelaufene Schulfüller das Ding. Ja, oder das Meerschweinchen, was eben sich unter Bett versteckt hat. Das sind dann auf einmal, wo du, okay, jetzt muss ich da raus. Und es ist zwar einerseits, denkt man mir, lass mich doch. Und gleichzeitig ist es genau das, was einen gesund hält.
Was man dann eben auch in dem Moment braucht. Musst du dich ab und zu mal kneifen, dass aus der Diplomarbeit, die hier in Saarbrücken an der Hochschule für Bildende Künste entstanden ist, so eine Karriere wurde und du auch international Erfolg hast als Comiczeichner, was ja nicht viele deutsche Comiczeichner bisher geschafft haben?
Ja, das ist schon manchmal sonderbar. Also ich habe vor etlichen Jahren angefangen, immer an Silvester, kurz nach 12, mit mir selber anzustoßen, um mich zu freuen darüber, dass es wieder ein Jahr lang geklappt hat, diesen Quatsch als Beruf zu machen. Also damit durchzukommen, dass das klappt. Ja, so dass man mich lässt, dass man mich anschaut, also nicht mich, sondern meine Arbeit anschaut. Sogar Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ich finde das immer wieder unglaublich und freue mich darüber, weil ich weiß, das ist alles andere als selbstverständlich.
Und ja, deine Leserinnen und Leser freuen sich auf alle Fälle immer, wenn du dir neue Geschichten ausdenkst oder Comicstrips, die man dann montags in der Zeitung lesen kann oder in Comicform. Spirou und ein Comic über das Masopilami durftest du schon zeichnen. Gibt es noch eine Figur oder eine Reihe, wo du sagst, oh, da könnte ich mir auch mal gut einen Comic vorstellen? Oder wäre schön, wenn ich den zeichnen dürfte?
Ich habe mit Sylvie wieder so im Zuge der Ausstellung auch darüber mal gesprochen, ob nicht mal Asterix in Berlin dran wäre. Ja, und sie musste sehr lachen, weil sie natürlich schon sieht, dass das Büro oder auch beim Masopilami diese Hommagebände, die es da gibt, der ganzen Sache echt gut tun. Aber sie sagte, sie liebt die Linien ihres Vaters so sehr, dass sie sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass das irgendjemand anders macht. Also anders als er. Und ich dachte, ja, das kann ich verstehen. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Also im Moment ist es nicht möglich, sowas zu machen, aber vielleicht irgendwann. Ich sag mal so, wenn das irgendwann möglich sein sollte, ich würde mal klopfen an die Tür.
Wir drücken dir auf alle Fälle die Daumen und würden uns freuen. Und mich hat es sehr gefreut, dass du heute mein Gast warst. Danke für das Gespräch und ich sage einfach mal, bis bald, vielleicht im Saarland.
Wunderbar, sehr, sehr gerne. Wir sehen uns dann.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.